Römer Kapitel 1. Ein paar Vorbemerkungen. Dieser Brief hat eine einzigartige Bedeutung unter den 66 Büchern der Bibel. Der Römerbrief ist ein Brief, der für alle Menschen in der ganzen Welt große Bedeutung hat. Paulus, ein Jude, schreibt in griechischer Sprache an die Gläubigen in der damaligen Welthauptstadt Rom. Das sind schon mal alle Schichten mit angesprochen, ja? Juden, Griechen, Römer. Und der Römerbrief ist die vollkommenste Darstellung der christlichen Lehre, die wir im Neuen Testament haben. Er ist ein Meisterwerk des Heiligen Geistes. Der Römerbrief enthält die grundlegende Heilsbotschaft und hat deshalb in der Kirchengeschichte auch eine einzigartige Rolle gespielt. Martin Luther, der durch den Römerbrief selbst zum Glauben kam, schreibt in seiner Vorrede einige Jahre später zu seinem Römerbrief-Kommentar, zu seiner Auslegung des Römerbriefs: Diese Epistel, dieser Brief, ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauterste Evangelium, welche wohl würdig und wert ist, dass sie ein Christenmensch nicht nur Wort für Wort auswendig wisse, kennt schon jemand auswendig den Römerbrief? Sondern täglich damit umgehe als mit täglichem Brot der Seele. Denn sie kann nimmer zu viel und zu wohl gelesen und betrachtet werden, und je mehr sie gehandelt wird, je köstlicher sie wird und schmeckt. Diese Epistel, dieser Römerbrief. Johannes Calvin, der andere große Reformator, meinte: Ein jeder, der zum wahren Verständnis dieses Briefes gelangt ist, hat vor sich wie eine offene Tür, um bis in die geheimsten Schätze der Bibel einzudringen. Also wir sehen an diesen beiden Zitaten, der Römerbrief, etwas ganz Besonderes in der Heiligen Schrift. Wir fragen, wie kam es zur Entstehung des Römerbriefes? Wie kam es zur Abfassung dieses gewaltigen Dokuments? Jahre zuvor war in Rom ohne Mitwirkung des Apostels Paulus eine Gemeinde entstanden. Manche Gemeinden entstehen durch Missionare, manche nicht, manche einfach dadurch, dass einzelne Christen Zeugnis geben und andere bekehren sich und so entsteht Gemeinde. Das müssen nicht Missionare sein, die da mitwirken. Diese Gemeinde kann schon sehr früh entstanden sein, denn am Pfingstfest in Jerusalem waren auch Ausländer aus Rom dabei, die das miterlebt haben, Pfingsten, dass jetzt etwas ganz Neues beginnt, dass Gott seinen Heiligen Geist geschenkt hat in die Gemeinde hinein. Die Gemeinde in Rom bestand auf jeden Fall aus Nichtjuden und aus Juden. Beide Gruppen waren vertreten. Das sehen wir am Brief. Mal werden die Heidenchristen angesprochen, mal werden die Judenchristen angesprochen. Paulus hält sich nun im Jahr 56 nach Christus in Korinth auf und möchte die Gemeinde in Rom gerne kennenlernen. Er war noch nie dort. Er möchte so gerne diese Gemeinde kennenlernen. Wir wollten so gerne die Gemeinde in Salzburg einmal kennenlernen und wir hatten es etwas leichter. Wir sind dann hingefahren letztes Wochenende. So leicht war es bei Paulus nicht. Aber er schreibt zunächst mal einen Brief an die Gemeinde in Rom. Und in diesem Brief legt er sein Evangelium in Anführungsstrichen. Es war nicht seins, es war Gottes Evangelium, das Evangelium Jesu Christi. Aber so wie er es verkündigte, überall wo er wirkte, sein Evangelium legt er in diesem Brief dar. Und gerade weil diese Gemeinde in Rom so von einzelnen Christen wohl gegründet worden war, der eine hatte einen Teil der biblischen Wahrheit erkannt, der andere hatte einen Teil und der nächste einen Teil und so waren da vielleicht viele Fragmente der christlichen Wahrheit und Botschaft, aber sie hatten noch nicht einmal so eine ganze systematische Darlegung des Evangeliums gehört und darum schreibt Paulus gerade an die Römer so strukturiert, ja, so aufgebaut, so systematisch, wie wir das nennen. Und das gibt uns diesen wunderbaren Brief, der auch für Christen in allen Jahrhunderten seither so wichtig war. Paulus wollte diese jungen Christen in Rom durch diesen Brief befestigen. Das ist sein Ziel, das sagt er in Kapitel 1, Vers 11. Damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen, um euch zu stärken, um euch festzumachen in dem christlichen Glauben. Und das sehen wir, Lehre, gesunde biblische Lehre, systematische Lehre, die hat immer diese Wirkung, die befestigt. Und so wollen wir den Römerbrief betrachten in den nächsten Wochen und Monaten, wenn uns der Herr dazu Gelegenheit gibt. In Kapitel 1 wird das Thema des Römerbriefes genannt. Wir lesen einmal die Verse 16 und 17 von Kapitel 1. Hier schreibt Paulus: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so leicht verständlich, aber das ist das Thema. Es geht um Gottes Gerechtigkeit. Gott ist gerecht und er verlangt eine Gerechtigkeit auch von uns, wenn wir zu ihm kommen wollen. Und darum geht es in diesem Brief. Das Thema ist die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sagte Martin Luther immer wieder. Die Gerechtigkeit, die uns passend macht zu Gott, dass wir zu ihm passen, zu dem heiligen großen Gott. Die Gerechtigkeit, mit der man vor Gott bestehen kann am Tage des Gerichts. Um diese Gerechtigkeit Gottes geht es im Römerbrief. Und Paulus sagt, er schämt sich des Evangeliums nicht, denn das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil, zur Rettung für jeden Glaubenden. Und in diesem Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart, da wird sie beschrieben, da wird der Weg zu dieser Gerechtigkeit gezeigt, da wird darüber gesprochen, im Evangelium. Das Wort Evangelium kennen wir ja gut, aber gerade bei den Worten, die wir so gut kennen, ist es manchmal hilfreich, sich doch nochmal vor Augen zu führen, was eigentlich die Bedeutung ist. Der Klaus zeigt uns einmal eine Folie. Da haben wir die Frage, was bedeutet eigentlich Evangelium? Evangelium, das griechische Wort Euangelion, heißt gute Nachricht, frohe Botschaft. Und es wurde im profanen Bereich, im weltlichen Bereich, bevor die Bibel geschrieben wurde, das Neue Testament, wurde es folgendermaßen gebraucht. Die freudige Nachricht von der Geburt eines Sohnes oder eines Prinzen. Über Mädchen hat man sich damals nicht so sehr gefreut. Heute freuen wir uns über Mädchen doppelt, aber damals nicht so sehr. Die freudige Nachricht von der Geburt eines Königssohnes. Das war ein Evangelium. Wenn der gewartet hat, wenn der in seinem Palast auf und ab ging und dann kam da einer rausgelaufen oder die Hebamme und rief, König, ein Sohn, ein Thronfolger ist geboren. Das war Euangelion, Evangelium. Und das sehen wir in der Bibel, wird es übernommen für die Geburt Jesu Christi. Da ist ein Königssohn geboren. Der Sohn des Königs aller Könige, Jesus Christus, ist Mensch geworden. Er ist geboren, er ist in diese Welt gekommen. Christ, der Retter, ist da. Dann wurde es verwendet als freudige Nachricht vom Sieg in einer Schlacht. Wenn da eine Schlacht war und zu Hause bangten alle, werden unsere Soldaten als Sieger zurückkommen oder werden die anderen kommen und uns unterjochen? Und dann kam der Bote, der den Sieg meldete und sagte, Euangelion, wir haben gesiegt. Das war ein Evangelium, die Botschaft vom Sieg. Und wir sehen, in der Bibel wird es übernommen, die Botschaft vom Sieg Jesu Christi, dass er nicht nur in die Krippe gekommen ist, dass er ans Kreuz gegangen ist und dass er dort die Mächte der Finsternis, die Chaosmächte besiegt hat. Sünde, Tod, Teufel, Hölle und Welt. Das hat er besiegt am Kreuz. Er hat gerufen, es ist vollbracht. Tetelestai, ein Wort im Griechischen. Die Nachricht vom Sieg. Und drittens, es wurde auch noch gebraucht in Griechenland damals, dieses Wort Euangelion, für die freudige Nachricht von der Einsetzung in einen neuen Stand. Wenn ein Konsul oder ein Statthalter die Nachricht bekam von ganz oben, er wird eingesetzt, er wird Konsul, er wird irgendein hoher Beamter. Das war auch ein Euangelion, ein Evangelium, wenn ihm das gesagt wurde. Schaut, und das hat auch den Bezug in der Bibel. In der Bibel haben wir im Evangelium die frohe Botschaft, dass Sünder, die umgekehrt sind von ihrem falschen Weg und den Herrn Jesus angenommen haben, dass sie eingesetzt werden in einen neuen Stand. Sie werden Kinder Gottes und als Kinder auch Erben. Wir sehen eine wunderbare biblische Füllung dieses weltlichen, profanen Wortes Evangelium, wie es damals gebraucht wurde. Zusammengefasst bedeutet das also, der Herr Jesus Christus kam auf unsere Erde, er lebte ein völlig gehorsames und sündloses Leben, er starb stellvertretend für unsere Schuld und Jesus Christus macht uns völlig gerecht vor einem heiligen Gott. Im Glauben an ihn und seine Sühnetat können wir Sünder vor dem heiligen Gott gerecht werden. Jesus schenkt uns seine Gerechtigkeit und wir werden Gottes Kinder. Das heißt, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und das ist das Thema des Römerbriefs, Gerechtigkeit vor Gott durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Dieses Wort Gerechtigkeit kommt 66 Mal vor im Römerbrief. Wie in einer Abhandlung über Jura oder über Rechtsprechung, 66 Mal. Da geht es viel um juristische Dinge im Römerbrief. Wie wir juristisch auch gerecht werden können vor Gott. Doch bevor Paulus nun dieses wunderbare Evangelium erklärt, bevor er dieses Thema von der Gerechtigkeit Gottes entfaltet, spricht er zuerst vom Zorn Gottes. Im Bild gesprochen, bevor er das Licht aufleuchten lässt, zeigt er zuerst den dunklen Hintergrund auf, vor dem dieses Licht dann taghell erstrahlt. Lass uns Vers 18 lesen in Kapitel 1. Da schreibt Paulus, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart. Paulus beginnt seine Ausführungen mit dem Zorn Gottes. Dazu schreibt Werner de Boer in der Wuppertaler Studienbibel, welch ein Gericht bedeutet diese Feststellung für unsere Verkündigung heute. Wir haben vom Zorn Gottes geschwiegen. Wir haben selber nichts mehr davon gewusst. Darum haben wir immer neue Mittel und Methoden suchen müssen, um das Evangelium für die Menschen interessant zu machen. Doch wie sollten Menschen auf eine Botschaft von ihrer Rettung hören, wenn ihnen die Gefahr nicht mehr gezeigt wird, in der sie stehen? Wir haben mit einem falschen und voreiligen Reden von Gottes Liebe diese tödliche Gefahr geradezu verhüllt und wundern uns nun, warum unsere Verkündigung kraft- und wirkungslos bleibt. Bei Paulus war das anders, sagte Bohr. Das Wissen um den Zorn Gottes stand hinter allen seinen Predigten und durchdrang sie mit jenem tiefen Ernst, der Menschen aus dem Schlaf der Sünde zu wecken vermochte. Da sehen wir, dass das wichtig ist, dass das Evangelium vor dem dunklen Hintergrund des Zornes und Gerichtes Gottes über alle Sünde und Gottlosigkeit der Menschen gepredigt werden muss. Heute wird Land auf Land ab fast nur noch von der Liebe Gottes gepredigt. Fast nur noch. Und Johann Christoph Blumhardt hat schon vor 150 Jahren in Möttlingen bei Bad Liebenzell gesagt, die ständige Predigt von der Liebe Gottes macht unser Volk immer gottloser. Was meint ihr, was der heute sagen würde? Vor 150 Jahren schon stellt er fest, die ständige Predigt von der Liebe Gottes macht unser Volk immer gottloser. Das wird dann billige Gnade. Damit kann man keine Katze hinter dem Ofen mehr hervorlocken, wenn nicht der Hintergrund des heiligen Gottes, seines Zornes und Gerichtes über alle Gottlosigkeit und Sünde gepredigt wird. Es gibt eine einzige Voraussetzung, um das biblische Evangelium wirklich verstehen zu können. Dazu braucht man keinen Doktortitel, nicht mal Abitur. Glaube nur, auch ohne Abitur, hat mal jemand gesagt, ja. Dazu braucht man keinen hohen Intellekt. Eine Voraussetzung, um das Evangelium wirklich verstehen zu können, ein erschrockenes Gewissen. Das ist die einzige Voraussetzung. Ein erschrockenes Gewissen vor der Heiligkeit Gottes mit meinem sündigen Leben. Dann kann man das Evangelium sofort verstehen. Dann weiß man, warum da einer am Kreuz stellvertretend sterben musste für mich. Aber wir müssen fragen, was erregt denn den Zorn Gottes? Warum ist denn Gott zornig über die Menschen? Antwort: die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Jeder Mensch kann anhand der Schöpfung zu der Erkenntnis kommen, jawohl, es gibt einen lebendigen Gott. Überall auf der Erde können Menschen zu dieser Erkenntnis kommen, wenn sie eine Blume anschauen, wie sie sich entfaltet, wenn sie den Sternenhimmel sehen, wenn sie den Sonnenaufgang sehen, wenn sie die Berge sehen, schneebedeckt. Überall auf der Erde können Menschen durch die Schöpfung zu der Erkenntnis kommen, es gibt Gott. Und darum hat keiner eine Entschuldigung im Gericht. Aber hier in Vers 20, 21 lesen wir Kapitel 1, denn Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Und jetzt kommt die Begründung. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen. Sie kannten Gott, haben ihn aber nicht verherrlicht, haben ihm nicht gedankt. Das steht über den 22 ersten Lebensjahren meines Lebens. Ich kannte Gott, ich wusste von ihm, auch von meinen Eltern. Ich wusste um die Existenz Gottes, aber ich habe ihn nicht verherrlicht, ihm nicht gedankt, ihm mein Leben nicht anvertraut. Und der Mensch, der das tut, der hat keine Entschuldigung. Und so wurde aus diesem verkehrten Denken der Menschen eine neue Religion geboren, die entfaltet Paulus in den folgenden Versen. Da sagt er dreimal von den Menschen, dass sie verwandelt haben. Dreimal sagt er, sie haben verwandelt, sie haben verwandelt, sie haben verwandelt. Nämlich das Unsichtbare in das Sichtbare verwandelt. Sie haben sich Bilder gemacht von Gott, von dem unsichtbaren, lebendigen Gott, Bilder angefertigt. Die nächste Folie bitte. Sie haben die Wahrheit in Lüge verwandelt und sie haben den Schöpfer in ein Geschöpf verwandelt. Wir sehen das hier auf dieser Folie. Wenn der Mensch die Gottesbeziehung verliert, wie hier in der Mitte gezeigt, dann geht er hin und macht sich Götzen, dann macht er sich Statuen, dann betet er Tierdarstellungen an und so weiter. Der Mensch, der seinen Gott verliert, der kommt zum Tier. Das ist immer wieder zu beobachten, auch in unserer Zeit heute. Wie werden die Tiere heute hochgehoben? Für Kröten werden ganze Straßenzüge gesperrt. Und jeden Tag werden Tausende von ungeborenen Menschen dahin geschlachtet. Da regt sich keiner drüber auf. Und für ein Prozent mehr Gehalt in der Tüte werden Demonstrationen veranstaltet in Bonn, Hunderttausende. Aber gegen diesen wehrlosen Völkermord kriegt man kaum eine Stimme. Wann habt ihr zum letzten Mal im Radio und Fernsehen etwas gehört über Abtreibung? Kommt so gut wie nicht vor, wird total totgeschwiegen. Aber wenn irgendwo in Grönland ein Robbenbaby erschlagen wird, dann seht ihr es in der Tagesschau in den ersten Minuten. Merkt ihr, was da vor sich geht? Das ist das, was Paulus hier beschreibt in Römer Kapitel 1. Der Mensch, der seinen Gott verloren hat, der kommt aufs Tier. Das ist immer dieselbe Entwicklung. Und darum heißt es hier dreimal in Römer Kapitel 1 dahingegeben. Das ist vielleicht das furchtbarste Wort in der ganzen Bibel. Gott hat sie dahingegeben. Gott hat die Menschheit dahingegeben. Dahingegeben heißt, wenn Gott sich zurückzieht, wenn Gott einen Menschen laufen lässt in seiner Sünde. Das ist schlimm, wenn, wenn Eltern ein Kind laufen lassen, wenn sie sich bemüht haben, jahrelang um ein Kind, und das Kind verschließt sich ihrer Liebe und sie müssen es laufen lassen. Wie bricht das Eltern das Herz? Und Gott hat sich gemüht um uns Menschen, aber er muss in seiner Heiligkeit den Menschen laufen lassen, der diesen Weg geht. Er lässt laufen, das heißt dahingegeben. Aber ich füge hier schon ein, am Ende von Kapitel 4 heißt es, dass Gott seinen Sohn, den Herrn Jesus, dahingegeben hat. Dass er ihn dahingegeben hat. Die Menschen können laufen in die äußerste Gottesferne und dahin hat auch Gott seinen Sohn hingegeben, dass er sie da zurückholen kann. Den verlorenen Sohn, der bei den Schweinetrögen sitzt, dahin ist Jesus gegangen und holt ihn zurück. Und die Söhne und Töchter, die heute an der Nadel hängen in Frankfurt oder am Mannheimer Wasserturm, die in den Drogen verstrickt sind, Jesus kann sie zurückholen. Er ist auch dahin gegeben worden. Und so kann kein Mensch so weit von Gott entfernt sein, dass ihn Jesus nicht zurückholen könnte, wenn er nur will. Aber wir sehen, wie sich das auswirkt, wenn Menschen dahin gegeben sind. In Kapitel 1 am Ende wird hier eine Aufzählung genannt. Kapitel 1, Vers 29. Die dahingegebenen Menschen, sie sind erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, mit Bosheit, mit Habsucht, mit Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottverhasste, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Eine schauerliche Aufzählung. 21 Formen der Gottlosigkeit. Das reift, wenn Gott Menschen dahin gibt. Gehen wir weiter in Römer Kapitel 2. Als Paulus das hier geschrieben hat, dieses erste Kapitel, als der Brief ankam in Rom und da wurde das erste Kapitel gelesen vor der Gemeinde, da haben die Heiden Christen ganz lange Gesichter gemacht und die Juden Christen, die saßen da und haben gedacht, ja Paulus, da hast du recht, gib's mal den Heiden. So böse ist die Welt, so sind diese Heiden, die haben den Zorn Gottes wirklich verdient. Ihnen musst du die Bekehrung predigen. Aber bei uns Juden, da ist das doch anders. Wir stehen auf Gottes Seite, wir richten und verurteilen alle diese Sünden. Aber Paulus fährt in Kapitel 2 fort und sagt, du Jude, du brauchst dich gar nicht erheben. Du bist genauso wie die Heiden. Er fährt fort in Kapitel 2, Vers 1. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Er führt das dann aus in diesem Kapitel, wie die Juden im Grunde eben diese Menschen sind, die sich über die anderen aufregen, aber Ähnliches tun und sich noch darüber freuen. Die Juden waren in der Gefahr, auf die Heiden herabzuschauen, weil sie dachten, sie stehen moralisch höher. Und so könnten wir heute auch in die Gefahr kommen, dass wir sagen, wenn wir zur Kirche gehören, wir sind die Kirchlichen. Die anderen, der Nachbar, der geht überhaupt nicht in die Kirche. Oder wenn wir zu einer Freikirche gehören, wir sind in der Freikirche, wir sind nicht in den verweltlichen Kirchen. Und so schauen wir herab. Oder wir sind die sittlich Anständigen, wir sind die moralisch Einwandfreien, wir sind die Tugendhaften. Wir sind getauft, wir nehmen am Abendmahl teil, wir beten das Vaterunser, wir sind Mitglied hier oder da. Das wäre eine falsche Haltung, wenn wir uns vergleichen mit Menschen, die schlechter dastehen als wir. Das machen wir von Natur, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Und dann suchen wir immer die aus, die schlechter dastehen. Das haben auch hier die Juden gemacht. Sie haben sich mit den Heiden verglichen. Das war ihr Fehler. Paulus sagt, sie sollen sich an Gottes Wort vergleichen. Das ist der Maßstab, das ist der Spiegel, in den wir schauen sollen. Die Juden kannten Gottes Wort, sie hatten das Alte Testament und darum hatten sie viel mehr Verantwortung als die Heiden. Die Bibel hat immer den Grundsatz, wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert. Und die Juden hatten das Wissen um Gott vom Alten Testament her. Unsere Väter haben gesagt, richte dich nach der Schrift, denn du wirst nach der Schrift gerichtet. Und dann fährt Paulus fort in Römer Kapitel 3 und führt uns auf zwei Berge. Zwei Berge, zwei Erhebungen. Ein 5000er und der andere ist mehr ein Hügel. Er führt uns auf den Berg Sinai und er führt uns auf den Hügel Golgatha in Kapitel 3. Er fasst nochmal zusammen, wie wir Menschen vor Gott dastehen in den Versen 10 bis 20 von Kapitel 3. Und wir haben das auf einer Folie. Wir können das nicht alles lesen. Ich möchte heute Morgen nur den Überblick geben über die Kapitel 1 bis 5. Aber hier steht das, was wir auf der Folie haben. Gott sagt, da ist keiner, der gerecht sei. Da ist keiner, der verständig sei. Da ist keiner, der nach Gott frage. Alle vom Weg abgewichen und untüchtig. Keiner, der Gutes tue. Wir haben unheilvolle Worte, wir gehen unheilvolle Wege und die tiefste Ursache ist keine Gottesfurcht. Keine Gottesfurcht. Nicht diese Ehrfurcht, diesen Respekt vor dem heiligen Gott. Hier fällt auf das Wort keine und alle. Gott sagt in seinem Wort, keiner, der gerecht sei. Wollen wir ihm widersprechen und sagen, doch Gott, einen gibt's, ich bin es, ich bin doch gerecht. Gott sagt, alle vom Weg abgewichen. Wollen wir widersprechen und sagen, Gott, einen hast du vergessen, einer nicht, ich bin immer auf dem Weg geblieben. Oder wollen wir uns diesem göttlichen Urteil beugen, dass wir sagen, ja, dem gebe ich recht, das stimmt, da gehöre ich auch dazu. Ich bin nicht gerecht gewesen in meinem Leben. Ich war nicht verständig, ich habe nach Gott nicht gefragt, ich habe nicht Gutes getan. Meine guten Taten waren auch alle befleckt mit der Sünde des Egoismus. Da muss es hinkommen, dass wir auf dem Berg Sinai stehen im Alten Testament, wo uns die Gebote Gottes vorgehalten werden, wo das göttliche Röntgengerät arbeitet, der Kernspintomograph Gottes, den sehen wir hier auf dem Berg Sinai, wo uns die Gebote Gottes gegeben werden. Und dann ein Mensch, der dort sich erkannt hat, dass ihm alle Gerechtigkeit fehlt, dass er niemals vor einem heiligen, gerechten Gott bestehen kann, der wendet sich hin zu dem Hügel Golgatha. Der findet dort Zuflucht, der sucht diese Zuflucht. Und davon spricht die zweite Hälfte des Kapitels 3. Schaut bis hierhin, bis Römer 3, Vers 20, spricht der Römerbrief von der fordernden Gerechtigkeit Gottes. So müssen wir sein, wenn wir zu Gott passen wollen. Dann müssen wir gerecht sein. Dann dürfen wir uns keine einzige Übertretung leisten. Dann müssen wir absolut sündlos gelebt haben, wenn wir zu dem heiligen Gott passen wollen. Und diese fordernde Gerechtigkeit, die kann kein Mensch erfüllen. Kein Bischof, kein Papst und erst recht kein einfacher Christ. Kein Mensch. Und darum wendet sich hier das Blatt ab Römer 3, Vers 20. Und Paulus spricht von der schenkenden Gerechtigkeit Gottes. Die fordernde Gerechtigkeit haben wir im Alten Testament. Die Gebote Gottes. Die heiligen, gerechten Gebote, die wir alle übertreten haben. Und nun kommt er zur schenkenden Gerechtigkeit. Gott will uns die Gerechtigkeit schenken. Wir lesen Römer 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wieder, alle haben gesündigt und werden umsonst gerechtfertigt, gerecht gesprochen, gerecht gemacht durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Umsonst, aus Gnade. Bis hierhin wehte der raue Wind des Gesetzes um die Ohren, eiskalter Wind von Sinai. Und hier scheint die Sonne der Gnade Gottes. Umsonst, geschenkt, gratis, ohne Vor- und Gegenleistung, ohne Verdienst und Würdigkeit, will Gott den Sünder mit seiner Gerechtigkeit beschenken, der an Jesus Christus glaubt. Der versteht, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Er, der Gerechte, für mich den Ungerechten. Er schenkt mir seine Gerechtigkeit. Und ich wage es nicht mehr, diese Geschichte von Jamül zu erzählen, weil wir sie auch in den letzten Monaten immer wieder in den Bibelkreisen erzählt haben. Dieser Mann, der für seine Mutter in die Bresche getreten ist. Die Mutter hätte 100 Hiebe mit der Peitsche bekommen sollen, weil sie gestohlen hat. Und Jamül, der dieses Gesetz selbst erlassen hatte, er geht hin, beugt sich über die angebundene Mutter und lässt sich alle 100 Schläge auf den eigenen Rücken zählen. Uns, für jeden von uns, die Strafe Gottes auf sich genommen. Der Prophet Jesaja hat es meisterhaft ausgedrückt. Er sagt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die Stellvertretung Jesu am Kreuz. Er starb dort für unsere Schuld und hat alles gut gemacht vor Gott. Sein Blut macht jeden Schaden gut. Und darum lesen wir nun in den folgenden Versen des Kapitels 3 im Römerbrief 6-mal das Wort Glauben. Jetzt spricht Paulus nur noch vom Glauben. Er sagt, weil das geschehen ist dort am Kreuz, weil Jesus alle für alle getan hat, darum gibt es für alle jetzt nur das eine zu tun: Glauben. Umkehren von ihrem falschen Weg, auch vom Glauben an sich selbst und seine eigene Güte und Gerechtigkeit, und allein das Vertrauen auf das Opfer Jesu Christi setzen. Das errettet. Das bringt wirklich diese Gerechtigkeit in unser Leben, die vor Gott gilt. Glauben heißt Vertrauen. Das ist es, was wir tun sollen. Wir lesen Vers 28 in Römer 3. Paulus schreibt, denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke, ohne dass er Werke tun muss, ohne dass er Gebote einhalten muss. Der Glaube macht gerecht, der Glaube an Jesus Christus. Wir sehen aber auch hier, eine bloße Bewunderung des Kreuzes erlöst uns nicht. Wir können ganz ehrfürchtig und staunend vor dem Kreuz stehen und sagen, Herr Jesus, was du dort gelitten hast. Aber wenn wir das nur bewundern, werden wir nicht erlöst. Wir müssen den Herrn Jesus Christus selbst persönlich in unser Herz aufnehmen und sagen, ja Herr, dir will ich gehören. Allein auf dich vertraue ich. Nun höre ich aber förmlich den Einwand von Einzelnen unter uns, die sagen, wie denn? Bloß glauben? So einfach soll das sein? Bloß glauben? Jesus ist da gestorben vor 2000 Jahren am Kreuz. Na, das glaube ich und dann lebe ich einfach mein Leben weiter. Bloß glauben, das ist so einfach. Keine Angst, Paulus spricht im Römerbrief auch noch von Werken. Aber an der richtigen Stelle, in der richtigen Reihenfolge. Er spricht von Werken, aber erst ab Kapitel 12. Dann wird er zeigen, dass Christen auch als Glaubende anders leben, dass sie dann auch selbstverständlich gerecht und züchtig und gottselig leben wollen in dieser Welt. Wir sehen eine nächste Folie, da habe ich so ein paar Aussagen zusammengefasst, wir kommen dann gleich zum Schluss. Über Glaube und Werke, ein Zitat von Spurgeon, das mir so gut gefällt: Man wird gerecht durch Glauben allein, aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Damit ist alles gesagt. Damit ist der Römerbrief und der Jakobusbrief zusammengefasst. Mit diesem Satz. Man wird gerecht durch Glauben allein. Das ist die Botschaft des Römerbriefs. Allein aus Glauben. Aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Man bleibt im Glauben mit Werken. Das ist die Botschaft des Jakobusbriefs. Das widerspricht sich nicht. Das ergänzt sich wunderbar. Zum Glauben kommt man ohne Werke. Können wir nichts hinzutun. Aber im Glauben bleiben wir mit Werken, durch Werke. Je mehr wir tun, umso besser, wenn sie in dem Herrn getan sind. Der biblische Glaube tut Werke, aber er baut nicht darauf. Die Werke gehen uns nicht voraus, um den Himmel zu öffnen. Sie folgen dem Glauben nach. Nun will ich nur noch darauf hinweisen, dass Paulus im Kapitel 4 des Römerbriefs zwei Beispiele aus dem Alten Testament bringt, nämlich Abraham und David, und dass er an den beiden das zeigt, dass die damals im Alten Testament schon genau das gemacht haben, geglaubt. Er stellt die Frage, wann wurde Abraham vor Gott gerecht? Der große Abraham. Wann wurde der vor Gott gerecht? Nachdem er seinen Neffe Lot unter Lebensgefahr aus der Hand der Könige errettet hatte? 1. Mose 14. Kriegt er dann das Zeugnis, dass er gerecht wurde? Nein. Nachdem er sich hat beschneiden lassen, war er dann gerecht? Nein. Nachdem er seinen Sohn Isaak auf den Altar gelegt hat und bereit war, ihn zu opfern, hat ihn das gerecht gemacht? Auch nicht. Nicht durch Werke. Abraham wurde gerecht, als er einmal nachts den Sternenhimmel anschaute und Gott ihm versprochen hat, Abraham, du bist zwar schon hochbetagt, aber deine Nachkommen, die von deinem Leib kommen, die werden mal noch so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Und als Abraham das glaubte, da wurde es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Schon im Alten Testament konnten Menschen durch den Glauben gerecht werden. Ihnen wurde schon im Voraus die Gerechtigkeit Jesu vom Kreuz zugerechnet, auf ihr Pluskonto geschrieben, wenn sie nur Gott vertrauten und nicht auf sich selber bauten. So wird es gesagt, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Römer 4, Vers 3. Und bei David war es ähnlich. Davids Werke der Gerechtigkeit waren völlig durchgestrichen wegen seinem Ehebruch und seinem Mord. Da war nichts mehr an Gerechtigkeit. Aber weil er seine schwere Schuld aufrichtig bekannte und an Gottes Vergebung glaubte, wurde auch er durch seinen Glauben vor Gott gerecht. Ein letzter Gedanke noch aus Römer 5. Römer 5 zeigt nun, wohin uns das führt, was Gott getan hat, dass Gott alles für uns getan hat, dass er Jesus für uns ans Kreuz gegeben hat vor 2000 Jahren, ohne dass wir etwas dazu tun konnten. Und das lesen wir in Römer 5, Vers 1 und 2. Da schreibt Paulus, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Diese Verse sind so gewaltig, die sprechen von einem, von der Heilsgewissheit. Er sagt, wir sind gerecht geworden aus Glauben, wir haben Frieden, wir stehen in der Gnade, wir rühmen uns der Hoffnung. Das spricht ganz mächtig von Gewissheit. Ja, es ist etwas ganz Neues geworden. Wir sind gerecht geworden vor Gott. Was ist die schönste Frucht der geschenkten Gerechtigkeit? Die Heilsgewissheit. Man darf wirklich heilsgewiss werden. Solange es auf uns ankäme, auf unsere Taten und Werke, könnten wir nie gewiss werden. Wir müssten bis an unser Sterbebett immer fragen, reicht es aus? Habe ich schon genug getan? Und wir hätten keine Antwort. Aber weil es nicht auf uns ankommt, weil Jesus alles getan hat, darum können wir unseres Heiles gewiss sein, weil es gar nichts mit uns zu tun hat, sondern ganz mit ihm. Und wir dürfen es im Glauben nehmen und so dürfen wir wissen, Jesus hat mich angenommen und er wird mich nie mehr loslassen. Ich stehe in dieser Gnade und ich bin in einer neuen Stellung. Mit einem letzten Vers wollen wir schließen, Vers 19 in Römer 5. Als letzte Aussage, da stellt Paulus nochmal die zwei Wege gegenüber, er fasst hier nochmal diesen Teil zusammen des Römerbriefs. Er sagt, in Adam sind wir Sünder und Verlorene und die Verdammnis wartet auf uns. Aber durch den Glauben an Jesus Christus, wenn wir das für uns genommen haben, dann werden wir zu Gerechten. Römer 5, Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam, Adam, die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Das darfst du für dich nehmen. Du bist in die Stellung eines Gerechten versetzt worden. Du, der du den Herrn Jesus Christus angenommen hast, ohne Werke. Du bist jetzt in der Stellung eines Gerechten. Und in dieser Stellung darfst du Werke tun, so viel du nur kannst, aus dem Glauben heraus, als Rebe am Weinstock. Das ist die Botschaft von Römer 1 bis 5. Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Lass uns miteinander aufstehen und dafür danken. Ja, Vater im Himmel, dafür können wir nur von ganzem Herzen danken und dich preisen und dich anbeten, dass du den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hast, auf dass wir würden in ihm, in Jesus Christus, die Gerechtigkeit, die vor dir gilt. Danke für dieses gewaltige Evangelium, für dieses herrliche, für dieses froh und freimachende Evangelium. Danke, dass wir wirklich eine frohe Botschaft haben, eine gute Nachricht in dieser Welt der schlechten Nachrichten. Das ist die immerwährende gute Nachricht, dass du alles für uns getan hast, dass du uns so sehr liebst. Ich möchte dir danken, Herr, dass hier viele sind, die diese Gerechtigkeit sich haben schenken lassen, die bankrott unter das Kreuz gekommen sind. Aber Herr, wenn ein einziger heute Morgen unter uns ist, der noch in seiner vermeintlich eigenen Gerechtigkeit dahergeht, mach es ihm doch deutlich durch die Kraft deines Geistes und ruf ihn zu dem Kreuz, an dem unser Herr Jesus starb. Herr, und so bitten wir dich nun, dass wir in dieser geschenkten Gerechtigkeit leben und unseren Weg gehen, auch in dieser Woche, die vor uns liegt. Amen.